gerade wenn wir das so gehört haben von Bea, so das Zeugnis, oder auch Romina hat das so angesprochen, dann ist es ja mal sich so einfach dran zu glauben, gibt es Dämonen überhaupt? Ja, das ist so ein Thema. Teilweise macht man Erfahrungen, sehr intensive Erfahrungen machen Leute. Man deutet es aber nicht darauf hin, dass das was Okkultes ist. Aber es ist schon etwas. Und ich weiß noch, als ich frisch Christ war, hatte ich damit Mühe. Ich habe also so Texte, so wie wir sie eben gerade gehört haben, und andere Texte in der Bibel gehört, wo es darum geht, dass Jesus Dämonen austreibt. Und ich fand das faszinierend, aber irgendwie, so wie Romina das sagte, habe ich das nicht erlebt. Ich kannte niemanden, der dämonisch belastet war. Und das änderte sich bei mir irgendwann mal Jahre später. Da bin ich auf eine Art, kann man sagen, Missionsschnupperkurs mit einer Missionsgesellschaft nach Ägypten gegangen. Für so 2 Wochen mal. Und es ging darum, mein bester Freund und ich, beide damals Physiotherapeuten, hatten mit dem Gedanken gespielt, ob wir eventuell als Physiotherapeuten, also als Missionar in ein islamisches Land gehen sollten. Und dort dann zu arbeiten als Physiotherapeut, indirekt ist man Missionar, in islamischen Ländern kann man ja nicht als Evangelist oder als Christ da einfach so wirken. Das war so der Gedanke und wir wollen das mal ausprobieren. Wir haben dann verschiedene Missionsgesellschaften angesprochen und eine Missionsgesellschaft hat uns das ermöglicht, dass wir dorthin gegangen sind. Und dann haben wir uns verschiedene Krankenhäuser in Ägypten angeschaut. Wir haben mit Ärzten, Therapeuten und auch Missionaren über diese Arbeit gesprochen. Und ich erinnere mich an eine Besprechung mit Ärzten in einem Krankenhaus. Wie gesagt, das waren christliche Krankenhäuser. Und diese Ärzte waren alles, das muss man wissen, anders wie bei uns, das sind alle Ärzte sehr gut gebildet. In Ägypten ist das nicht unbedingt so. Aber wenn ein Arzt zum Beispiel in England war und hat da studiert, dann hat er ein gewisses gutes Wissen. Und das waren alles Ärzte, die in England oder in Europa studiert hatten, also fachlich sehr gut ausgebildet. Aber das waren auch, und das war für mich in diesem ganzen Fragen mit Okkultismus und anderen Sachen, vollkommen nüchterne und rational sachliche Menschen. Und dann fing der eine leitende Oberarzt an und sagte, also wir hatten ja gestern eine Visite und eine Operation gehabt oder wollten operieren, da möchte ich mal bitten, dass der hier mein Assistenzarzt mal erklärt, was da passiert ist. Und dann fängt er an zu erzählen, sagt, ja, wäre eine Frau gewesen, die wäre zu ihnen gekommen, eine Muslimin, die hätte Hämorrhoiden, die wollten sie operieren. Und wie das in dem Krankenhaus, als christliches Krankenhaus, ganz normal ist, wurde angeboten diesen Leuten, dass man für sie betet. Und es ist spannend, die nehmen das alle an. Ja, es ist spannend. Und dann hat also der Arzt es hingegangen und wollte mit der Frau anfangen zu beten. Auf einmal spricht diese Frau mit ganz komischer Stimme, mit einer anderen Stimme. Und er hat dann schon geahnt, da ist was nicht in Ordnung, kannte sich aber mit so dämonischer Besessenheit nicht so aus und hat dann den Narkosearzt geholt, der mehr Ahnung hatte. Der kam dann herbei, das klingt lustig, aber es war so, und der kam vorbei und dann hat der Narkosearzt hat das erkannt, hat gesagt ja und hat diesen Dämon ausgetrieben. Und dann hat die Frau aber wieder weiter mit einer anderen Stimme gesprochen. Dann hat er nochmal einen Dämon ausgetrieben. Und dann am Schluss dieses Berichtes sagte dann der Arzt so im Lachen, ja, dann haben wir diese Frau nicht nur 2 Dämonen ausgetrieben, wir haben sie auch erfolgreich von ihren Hämorrhoiden befreit. Aber wisst ihr, das war für mich so etwas beeindruckend. Das war nicht so sensationell. Das war so, wie wenn ich euch erzähle, gestern Abend habe ich gegrillt. Das gehörte dazu. Das war Alltag. Und für mich hat dieses Bewusstsein, dass es diese dämonische Welt noch viel stärker geht, als ich es vielleicht manchmal ahne, hat mir auf einmal geholfen, da auch einen Blick für zu haben. Für mich waren auf einmal die Dämonen nicht etwas, was es geben könnte und was in der Bibel steht, sondern sie existieren. Und heute kenne ich mittlerweile genügend Geschichten und Berichte, wo ich weiß, das ist so, es gibt die. Und die gibt es in Deutschland auch. Und in so einem Bericht, den haben wir ja heute, den habt ihr vorhin gehört. Und dort erfahren wir, wie Jesus von Nazareth direkt nach Kapernaum geht. Und im Kapernaum, ganz anders wie in Nazareth, sind die Menschen auf einmal offen für Jesus. Sie hören ihn und sie lassen sich auf ihn ein und es passieren viele Wunder und es passieren tolle Sachen. Und während eines Tages spricht Jesus in einer Synagoge und dann auf einmal steht ein Mann auf und er schreit ihn an. Und dann wird schnell deutlich, der hat einen Dämon. Und wenn wir uns jetzt mal fragen, was ist denn eine dämonische Besessenheit? Was ist das überhaupt? Möchte ich einfach mal so differenzieren, weil man schmeißt oft alles zusammen. Man muss unterscheiden zwischen den Angriffen, Anfechtungen des Teufels, dann gibt es okkulte Belastungen und es gibt den Bereich, dass jemand einen Dämon hat. Und das muss man unterscheiden. Zum Ersten, zu Angriffe. Wer als Christ mit Jesus unterwegs ist und je mehr er lebt, wird er erleben, dass der Teufel immer massiver einen angreift. Und das kann man nicht immer klar erkennen. Das ist ja subtil. Der Teufel arbeitet nicht mit so einem Signalhorn und mit so einem Blaulicht oben drauf. Hier bin ich, Achtung! Nee, das erkennt man nicht. Der kommt in unsere Gefühle hinein, in unsere Gedanken ganz subtil und wir denken, ja, also irgendwie komisch. Und er bringt erkennt auch unsere Schwachpunkte. Er weiß genau, wo ist etwas in unserem Leben, wo wir eine Schwäche haben. Oder wir eine Sünde zulassen und dann kann er da ansetzen und er schwächt und hemmt uns. Mangelndes Selbstwertgefühl führt dazu, dass der Teufel uns dann abhält und sagt, das schaffe ich ja nicht. Und er geht auch noch weiter, er versucht dann natürlich auch zwischen Menschen reinzukommen. Er versucht Ehen kaputt zu machen, er versucht Freundschaften kaputt zu machen. Und das macht der Teufel. Aber seine Hauptabsicht ist immer das, dass er einen Keil zwischen uns und Jesus bringen will. Immer. Wenn wir gesündigt haben, kommt der Teufel und sagt, was hast du da gemacht? Wie kannst du überhaupt noch zu Jesus hingehen? Aber was ist unsere einzige Lösung, dass wir zu Jesus hingehen? Und das ist der Teufel, der das macht und dagegen auch arbeitet. Die nächste Stufe ist dann, wenn wir uns in den Machtbereich des Teufels begeben. Das ist der Unterschied, dass wenn es so ist, oder dass dann es nicht darum geht, dass wir angegriffen werden, sondern wir setzen uns mit diesen Mächten auseinander. Bea hat das ja so schön erklärt. Sie hat gesagt, ich wusste das gar nicht. Aber das war Faszination. Man setzt sich auseinander und man lässt sich in den Machtbereich des Teufels rein. Also das ist so die nächste Stufe. Das ist etwas, und das ist mir wichtig, darin zu unterscheiden. Manche sagen, die haben Angst davor, dass der Teufel uns wie so ein Virus einfach überfällt und wir haben dann diese okkulte Belastung. Das passiert nicht. In Johannes 5, Vers 20, da heißt es, wer aus Christus geboren ist, wer von Gott geboren ist, wer Gottes Kind ist, den tastet der Böse nicht an. Der kann uns angreifen, ja, aber er tastet, er nimmt nicht Macht, sondern da muss ein Schritt passieren, bewusst oder unbewusst, dass wir sagen, ich lasse mich auf das ein. Und wie Bea gesagt hat, da ging es damals in der Zeit, vor 30 Jahren war das oft mal so diese ökologische und gesundheitliche Strömung. Heute haben wir ganz stark gesundheitliche Heilungssachen. Zum Beispiel, dass man dann sagt, mach doch Reiki und mach dann das. Und dann machen Leute das, weil sie Schlafstörungen haben. Und nachher sagen sie, was kann daran schlecht denn sein? Ich will ja wieder gut schlafen. Und dann auf einmal haben sie mehr Probleme nachher. Und das sind alles so Bereiche, Wahrsagerei, Gläserrücken, Esoterik, ganz viele Bereiche. Und dann lässt man sich drauf ein. Und die Folgen sind nicht, dass man das vielleicht sofort merkt. Manchmal ist es auch so schleichend. Und man kriegt dann auf einmal Symptome. Leute berichten dann, ja, ich hatte Schlafstörungen, ich konnte nachher besser schlafen. Auf einmal hatte ich so Hautausschläge und es ging, wusste nicht, was los ist. Oder Konzentrationsstörungen. Aber wie auch immer, wie das auch aussehen, das Entscheidende ist, es kommt dann zu einer Blockierung in unserem Glauben, im Verhältnis zu Gott. Und die Leute sagen dann, ich habe dann Probleme, eigentlich Bibel zu lesen. Ich kann mich da nicht konzentrieren, ich schlafe dabei ein. Oder Leute sagen, ich kann den Namen von Jesus nicht mehr aussprechen. Mir ist es wichtig, dass wenn wir merken, da ist was, dann braucht man keine Angst davor zu haben, dass man mit sein Leben lang damit rumlaufen will. Bea erzählt das ja, sie ist hingegangen und sie hat es benannt und man wird dadurch befreit. Jesus ist stärker und er hat die Kraft zu befreien. Und dann kommen wir zur dritten Stufe, das ist dämonische Besessenheit. Und das ist nochmal eine ganz andere Stufe, die ganz anders ist als eine okkulte Belastung. Denn da kommen Dämonen in uns hinein und sie beherrschen uns. Und für mich eines der massivsten und beeindruckendsten Ereignisse ist der Bericht von dem Gerasener aus dem Markus-Evangelium. Und dort wird beschrieben, wie ein Mann von mehreren Dämonen besessen war. Der hat dann in den Höhlen von Totenhöhlen mit den Toten zusammen da gelebt. Und er war im Beschlag dieser Dämonen. Er war nicht mehr Herr von sich selbst, sondern die Dämonen haben ihn bestimmt. Er war fremdbestimmt. Er hatte keine sozialen Kontakte mehr. Die Toten waren seine Beziehung, die er hatte. Und die Dämonen erzeugten in ihm einen totalen Hass, eine Aggression gegen sich selbst und gegen Menschen drumherum. Er hat sich selbst geschlagen, selbst gepeinigt, selbst verletzt. Und er hat jeden, der da ihm zu nahe kommt, massiv angegriffen. Der Heinrich hat mir noch erzählt, am Freitag haben wir uns kurz unterhalten, und dann hat der Heinrich mir noch erzählt, genau das hat er damals mal, als er in Südafrika war, bei einer Jugendgruppe erlebt, wo einer hineinkam, der genauso einen Dämon hatte. Und er wurde aggressiv auch gegenüber ihm. Und dann sind sie rausgegangen und haben für ihn gebetet. Und dann ist er eingeschlafen, war ruhig. Am nächsten Morgen kamen sie wieder zurück zusammen. Und dann haben sie ihn gefragt, was war denn gewesen mit dir, was ist los? Du sagst, weiß ich nicht. Der Herr, diese Dämonen bestimmen ein. Und ich finde, es wird sehr schön deutlich, wie destruktiv, menschenverachtend der Teufel wirkt. Er will zerstören und er will letztendlich den Menschen sogar, und das kann man auch hören von Menschen, in den Tod treiben. Er will, dass der Mensch in die Hölle kommt, von immer von Gott getrennt ist. Das ist seine Absicht. Menschen, die von Dämonen besessen sind, das ist nicht eine fiktive Sache, das gibt es, das ist etwas Reales. Doch leider wird in den Medien häufig so erzählt und sagt, ja, das ist doch Hokuspokus, alles Quatsch. Wir sind doch real, wir glauben an dem nicht mehr und ich glaube, das ist gefährlich und das ist nicht so. Aber ich muss diesen Leuten die Kritik an dieser Dämonenaustreibung, äußern, muss ich an einem Bereich recht geben, nämlich, dass manche Christen es ganz schnell machen und sagen, alle Dinge, alle Probleme, alle Nöte, alle Sorgen, alles, was du hast, hat einen dämonischen Hintergrund. Und dann passiert das, dass jemand, der Schizophrenie hat, man ihm sagt, und das Interessante ist, bei der psychischen Erkrankung Schizophrenie sehen Leute manchmal Dämonen. Die sehen auch andere Sachen, die sehen Menschen, die hören Stimmen. Das kann so irritierend sein, man kann sagen, es kann dasselbe sein. Und dass diese Menschen, dass man ihnen sagt, wir treiben jetzt einen Dämon aus. Der kann einen Dämon haben. Jesus, das haben wir in der Richtung, manche Dämonen können zur Krankheit führen. Aber das muss man wissen, ist das so? Aber wenn dieser Dämon nicht ausgetrieben ist, wenn er überhaupt kein Dämon ist und bleibt er weiter mit seiner Schizophrenie, muss er leben. Der braucht Therapie und er braucht Medikamente, lebensnotwendig. Leute, die das dann absetzen, ihre Medikamente, sagen, ich bin geheilt, die können sich teilweise das Leben nehmen. Und das ist gefährlich. Und ich finde gerade in unserem Abschnitt, diesen ganzen Abschnitt, wenn wir hören, da merken wir, dass Jesus sehr klar differenziert zwischen Menschen, die krank sind, weil sie einfach nur krank sind, und Menschen, die dämonisch belastet sind und Dämonen haben und vielleicht dadurch auch krank werden. Die Frau von Petrus, da geht Jesus nicht hin und treibt ihr einen Dämon aus. Nein, die Frau, bitte die Mutter von Petrus, treibt Jesus keinen Dämon aus, sondern er heilt sie einfach von ihrer Krankheit. Und danach kommen wir Leute, die haben Dämonen und dann treibt Jesus die aus und er heilt Kranke. Jesus hat immer differenziert. Und deswegen halte ich es für gefährlich, hinter jeder Krankheit, jedem Problem einen Dämon zu sehen. Und ich kenne auch manche Christen, die dann behaupten, zum Beispiel, ja, da gibt es den Dämon der Faulheit und es gibt den Dämon der Sucht und den Dämon des Ehebruchs und den Dämon der Pornografie und es gibt den Dämon und den Dämon. Aber was ist, wenn man diesen Menschen versucht, den Dämon auszutreiben, es funktioniert nicht? Was ist, wenn jemand Ehebruch begangen hat? Und dann bedeutet es doch nicht, dass man ihm jetzt einen Dämon austritt, sondern dass man ihn vor seiner Verantwortung stellt, sagt, du hast da etwas gemacht, du hast Sünde begangen. Und die musst du bekennen und die musst du Jesus abgeben. Aber wenn er sagt, ja, es ist ein Dämon, ich habe versucht, ihn mir austreiben zu lassen, da ist nichts passiert, ich kann ja nichts ändern. Ich habe halt so einen Dämon, Jesus treibt den nicht aus. Und das finde ich gefährlich an dieser Sache. Jesus hat Menschen, die einen Dämon hatten, davon befreit und es hat funktioniert. Aber wo Sünde im Spiel war, hat Jesus bewusst aufgefordert, hat gesagt, nimm deine Verantwortung wahr und bringe die Sünde, breche mit ihr, du bekommst von mir vergeben. Wenn wir uns so anschauen, wie genau die Dämonen wissen, wer Jesus ist, dann finde ich, kann das einem schon zum Nachdenken bringen. Der erste Dämon, der zu Jesus kommt in der Synagoge, kannst du einen zweiten machen, Michael? Der sagt, ich weiß, wer du bist der Heilige, den Gott gesandt hat. Und dann am Ende des Abschnittes, da heißt es von den Dämonen, dass sie immer wieder schreien, du bist der Sohn Gottes. Und ich finde, das ist schon fast eine traurige Tatsache, dass so manche Theologen keine so klare Erkenntnis über Jesus Christus haben, so wie die Dämonen das haben. Der Teufel und seine Engel dagegen wissen ganz genau, wer Jesus ist. Das ist der Sohn Gottes, der Messias ist, Gott selbst, das wissen sie. Die wissen das, weil es für sie wichtig ist, wer dieser Gott ist. Die stehen nämlich mit Gott in einem geistlichen Kampf. Es geht nicht um irgendwelche Lappalien. Es geht darum, dass der Teufel Menschen, die Seelen von Menschen retten will, nicht retten will, sondern rausreißen will. Er will sie für sich gewinnen. Und das ist ein Kampf. Und wenn man in den Krieg zieht, ist es immer wichtig, dass man weiß, wer ist denn mein Feind, damit ich dem auch richtig einschätzen kann. Obwohl die Dämonen erkennen, wer Jesus ist und so ein klares Zeugnis gibt, wehrt Jesus ihnen und sagt, seid still, schweigt. Man kann sich ja fragen, warum will Jesus denn nicht, dass man für ihn Reklame macht? Ist doch klasse, ganz eindeutig, das ist doch vielleicht nochmal ein deutlicheres Zeugnis, wenn da Dämonen sagen auf einmal, das ist der Jesus, der Christus, und dann werden die anderen Leute noch überzeugt. Jesus macht das nicht, weil er genau weiß, wenn ich mit diesen Menschen gemeinsame Sache mache, mit diesen Dämonen und mit dem Teufel, dann verbünde ich mich mit dem. Das geht nicht. Und deswegen wehrt er so ganz radikal diese Leute ab. Aber wir haben jetzt viel gesprochen darüber, wie dieses ist und wie der Teufel so ist. Das Wesentliche, finde ich, an dieser Dämonenaustreibung ist, dass Jesus hier auch seine Macht demonstriert. Er ist stärker als der Teufel und seine Gehilfen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass man in christlichen Kreisen manchmal sehr von dem Teufel spricht, was er alles macht und wie mächtig er ist und wie gefährlich er ist. Und mir ist das ehrlich gesagt manchmal zu viel. Wenn man die ganze Zeit nur über sowas spricht, was passiert dann im Gegenzug? Gott wird immer kleiner und unwichtiger. Und man hat das Gefühl, der hat so Übermacht. Und deswegen finde ich es wichtig, man muss es wissen, aber es ist viel wichtiger, dass wir Gottes Größe und Macht, der hat den Teufel am Kreuz besiegt und er wird weiter noch siegen. dass wir uns das einfach ins Gedächtnis rufen. Und auch wenn wir manchmal denken, das kann einem wirklich gehen, wenn man die Nachrichten hören, ja, der Teufel hat so die Welt im Griff, das Böse regiert, dann müssen wir uns bewusst sein, Jesus ist Herr über dieses Chaos. Ob wir das glauben oder nicht, er ist Herr. Und Jesus macht deutlich, dass er sagt, es wird immer weiter dazu hinlaufen, es wird immer weiter zu einer Spitze kommen. Das Böse muss weiter ausreifen. Und das ist die Absicht, dass nachher man deutlich erkennen kann, was ist gut und was ist böse. Aber am Ende, und das ist entscheidend, wird es einen Kampf zwischen Gott und dem Teufel geben. Und die Bibel sagt, Gott wird siegen, er ist Herr. Und deswegen sollten wir, wenn es auch so drunter und drüber geht in unserem Leben, wir sagen, wir sind ja so praktisch Spielball des Teufels, dass wir uns bewusst machen, Jesus ist unser Herr. Er bleibt bei uns und er ist uns treu. Und auch wenn es Chaos gibt, er lässt uns nie allein. Und er kommt mit uns ans Ziel. Aber wir wissen, es ist noch nicht so weit. Wir sind noch nicht am Ziel. Und solange wir hier auf dieser Erde sind, werden wir kämpfen müssen. Aber das Entscheidende ist, dass dieser Kampf, den wir führen müssen, wir nicht alleine führen, sondern wir haben den dreieinigen Gott auf unserer Seite. Und Jesus hat diesen Menschen, die dämonisch besessen waren, auch nicht gesagt, ja, haltet nur durch, ich komme bald wieder. Nein, er hat die Not, die Menschen mit Besessenheit haben, er hat die gesehen, er hat die Menschen mit ihren Krankheiten gesehen. Und es hat ihn erschüttert. Und er ist hingegangen und hat diesen Menschen dann geholfen. Er hat Dämonen ausgetrieben, er hat seine Macht demonstriert. Und deswegen wisse ich das für dich und für mich, dass wir immer sagen, Jesus kennt jede unserer Not, egal was es ist. Und das ist ihm nicht egal. Er wird helfen, je nachdem ganz unterschiedlich, aber er hilft, er lässt uns nicht allein. Und Jesus hat wirklich eine besondere Macht. Und das erfahren die Menschen in Kapernaum ganz deutlich. Einmal heißt es, die Zuhörer waren von seinen Worten tief beeindruckt, denn Jesus lehrte sie mit einer Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte. Und später wieder, nachdem er dann den Dämon ausgetrieben hatte, den ersten, heißt es, darüber erschraken alle in der Synagoge und erstaunt fragte einer den anderen, mit welch einer Vollmacht redet denn dieser Mann? In der Kraft Gottes befiehlt er den bösen Geistern und sie müssen weichen. Jesus hat Vollmacht. Was bedeutet das denn? Vollmacht. Was ist der Unterschied zwischen einer Kraft, die man hat, und einer Vollmacht? Da muss man einfach mal in den griechischen Urtext der Bibel hineinschauen und kann sich dieses Wort mal anschauen. In dem griechischen Urtext steht für das deutsche Wort Vollmacht das Wort Exousia. Und Exousia meint nicht einfach Kraft, sondern es meint, dass Gott die Erlaubnis erteilt hat, eine Vollmacht erteilt hat, dass man seine Kraft jetzt in Anspruch nehmen darf. Gott erteilt die Vollmacht Jesus, dass er die Kraft in Anspruch genommen hat. Jesus hat also nicht einfach so, weil er wusste, ich habe den Heiligen Geist irgendwie gehandelt, sondern er wusste immer, das, was ich jetzt mache, dazu brauche ich die Erlaubnis, die Genehmigung Gottes, dass ich das machen kann. Und vielleicht verstehen wir jetzt auch die Worte, die Jesus spricht, wenn er über seine Beziehung zu seinem himmlischen Vater spricht, besser. Dabei sagt er ja, dabei kann ich nicht eigenmächtig handeln, sondern ich entscheide so, wie Gott es mir sagt. Oder auch an einer anderen Stelle, ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus handelt in voller Abhängigkeit vom Vater. Wenn Jesus heilte, wenn er prophezeite, wenn er Wunder wirkte, wenn er Sünden vergab, wenn er Tote zum Leben aufweckt hat und viele andere Dinge tat, mehr, dann tat er es immer nur in der absoluten Abhängigkeit vom Vater. Er hat nur das getan, was der Vater auch wollte. Die Frage ist, wie konnte denn Jesus immer wissen, was der Wille des Vaters ist? War ja auch ganz Mensch. Und was bedeutet es für uns? Wie können wir wissen, was wir tun sollen in gewissen Situationen? Manchmal sehen wir das in der Bibel, dass Jesus vor wichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel, welche Jünger sind jetzt meine direkten Jünger, Wahl der Jünger, oder vor ganz herausfordernden Situationen, wie das Leiden und sein Tod, dass Jesus sich ganz bewusst zurückzieht, um mit seinem Vater allein zu sprechen. Und das können wir auch tun, wenn wir eine wichtige Entscheidung haben. Dann sollten wir auch alleine, aber noch besser mit anderen, mal ein Meeting mit Gott ausmachen, wo wir zusammen sind und wir hören dann, was Gott uns zu sagen hat. Und ich weiß, das ist nicht immer leicht. Wir kommen meistens aus einer hektischen Berufswelt, schnellen Berufswelt und dann sollen wir uns hinsetzen, sollen uns konzentrieren und dann gehen die Gedanken so durch und kreuz und quer. Und das ist nicht immer einfach. Manchmal haben wir es auch verlernt, so die leise Stimme Gottes zu hören, was er uns konkret sagt. Aber Gott redet, er will zu uns reden. Und wenn wir uns dem aussetzen, dann wird er uns auch Klarheit schenken in gewissen Situationen. Aber wie ist es denn in Situationen, wenn wir nicht genügend Zeit haben? Manchmal müssen wir wichtige Entscheidungen in einer Bruchteil von einer Sekunde fällen. Da können wir uns nicht groß überlegen, ist es richtig oder nicht. Aber auch bei Jesus sehen wir das, dass er das kann. Er wusste, was er tun sollte und nicht. Und mir wurde das bewusst, wie es bei Jesus funktioniert hat, war damals, da habe ich mit meinem besten Freund mich mal unterhalten. Wir haben ein Gespräch über diese Frage gestellt, wie erkennen wir denn, was Gott will und was nicht und in gewissen Situationen. Und da hat er mir eine sehr kluge Frage gestellt. Das geht mir bis heute nach. Er hat mich gefragt, Björn, wie war denn das früher, als du Kind warst? Und dann wolltest du Fahrrad fahren. Was hast du denn gemacht? Mann, verwundert, was soll ich da gemacht haben? Ich habe mein Fahrrad geschnappt, bin Fahrrad gefahren. Dann habe ich mich wieder gefragt, ja und, hast du vorher deine Eltern gefragt, um Erlaubnis, dass du Fahrrad fahren darfst? Und dann sagte ich, ja Quatsch, habe ich gewusst, musste meine Eltern noch nicht fragen. Ich wusste doch, wann ich zum Essen daheim sein sollte und ich wusste, wenn ich Fahrrad fahren, muss ich dann nicht extra fragen. Das war so selbstverständlich. Ich wusste, was meine Eltern dachten, was mir erlaubten und was mir nicht erlaubten. Und wisst ihr, genau darum geht es in unserer Beziehung zu Gott. Je mehr wir zu einer Beziehung, und ich betone das immer wieder, weil es mir so wichtig ist, in eine Liebesbeziehung zu Gott eintreten und sie pflegen, je mehr werden wir wissen, was Gott will, was sein Wille ist. Das ist nicht verborgen. Und desto mehr wird sein Wille zu unserem Wille. Da entsteht eine sogenannte Symbiose, ein Zusammenspiel. Und dann werden wir so eins, dass wir gar nicht mehr merken, da hat uns Gott jetzt geleitet, weil das ist so selbstverständlich. Aber dazu brauchen wir auch Zeit, um Gott immer besser kennenzulernen. Und dazu haben wir auch nochmal den Heiligen Geist geschenkt bekommen, der zu uns spricht. Und vielleicht kennt ihr es, wenn ihr irgendwo vor einer Entscheidung steht, manchmal hat man einen Bruchteil von einer Sekunde, hat man einen Gedanken und heißt es nein, ja, nein. Und dann spricht Gott zu uns. Ein Eindruck, ein Gefühl, wo wir sagen, so ein Druck, nee, das ist nicht gut, wenn wir das machen. Und das ist auch das Reden des Heiligen Geistes, dass wir das hören. Und dann lernen wir immer mehr zu unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Wir wissen aber auch, was Gottes Wort sagt, die Bibel. Und dann wird dieses Denken ganz normal. Und es wird intuitiv so sein, dass wir richtig handeln. Und mir ist wichtig, bei dieser ganzen Sache, wo wir über Dämonen gesprochen haben jetzt, und manchmal kann einem das auch Angst machen, es braucht keine Angst machen, weil wir haben einen gewaltigen Gott, der ist stärker als alle Dämonen und stärker als der Teufel. Und wir gehören diesem Gott. Wir sind sein Eigentum. Johannes sagt, wer aus Gott geboren ist, den tastet der Böse nicht an. Amen.